Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, meine Stimme macht mit. Genau. Und wenn jemand das Gefühl hat, er hört mich nicht gut, er soll sich melden, dann müssen wir eine Lösung finden. Heute habe ich auch ein bisschen Behilfsmittel mitgebracht. Nee, die waren da, ich habe sie nur hochgetragen. Und ich würde gerne mit euch meine Reise durch das Buch Offenbarung fortsetzen. Wahrscheinlich erinnert sich der eine oder andere von euch, auch wenn nicht, ist nicht so tragisch. Das letztes Mal, als ich hier war, wir uns über die Einleitung, über die ersten 8 Verse aus dem ersten Buch, aus dem ersten Kapitel des Buches Offenbarung unterhalten haben. Und dann haben wir so einige spannende Erkenntnisse von uns gefunden und zum Beispiel eine der wichtigsten Fragen, die diese Einleitung im Buch Offenbarung beantwortet, ist: Wer ist Gott? Es wird als ein dreieiniger Gott vorgestellt. Gott Vater wird vorgestellt, Jesus Christus und schließlich auch der Heilige Geist. Er wird auch vorgestellt in diesen ersten 8 Verse. Dann wird die Frage geklärt: Wer sind wir? Ja, was macht uns als Menschen aus, als Christen aus? Ja, ein königliches Priestertum. Und schließlich wird auch der Blick nach vorne gewagt, nämlich was passiert, was kommt auf uns zu. Bitte nimm diese Predigt nicht als eine Ansage, dass die nächste auch über das Buch Offenbarung sein wird. Muss nicht sein. Ja. Aber ich habe etwas gesagt bei der letzten Predigt, was ich hier nicht nochmal ausführlich wiederholen möchte. Ich stelle fest, es ist wichtig, dass man ab und zu über dieses Thema geredet wird. Und es ist auch nicht belanglos, wer über das Thema Offenbarung spricht. Mir ist wichtig, dass wir fokussiert bleiben auf das Wort Gottes und nicht irgendwelche spekulative Gedanken oder Verschwörungstheorien aus dem politischen oder religiösen Spektrum hier miteinander teilen. Dafür ist das Buch Offenbarung nicht da. Diejenigen von euch, die eine Bibel dabei haben, lade ich ein, mit mir die letzten 2 Verse aus dem Offenbarung Kapitel 1 mit mir zusammen zu lesen. Offenbarung Kapitel 1, die letzten 2 Verse, die Verse 19 und 20. Und es steht bei mir, ich lese aus der Luther-Übersetzung: Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand. Und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel, oder besser gesagt Gemeindeleiter der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Und heute möchte ich euch mit euch einen kurzen Überblick über diesen ersten Teil des Buches Offenbarung geben, nämlich die Sendschreiben, die 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden in Kleinasien. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir einiges wissen, ein bisschen Hintergrundwissen haben, damit wir gewisse Erfahrungen, die wir eventuell später in zukünftigen Predigten machen können, besser einordnen können. Meine Predigt heute heißt ganz unspektakulär: Die 7 Gemeinden aus dem Buch Offenbarung. Bevor wir über ein paar Erkenntnisse miteinander reden, ist es mir sehr, sehr wichtig, etwas deutlich zu machen. Das Buch Offenbarung, liebe Geschwister, ist in erster Linie geschrieben für Menschen, die im ersten Jahrhundert gelebt haben. Und das hat nichts mit Präterismus zu tun. Präterismus ist eine theologische Richtung, Meinungsrichtung, die sagt, alles, was in dem Buch Offenbarung geschrieben steht, hat sich schon erfüllt. im 1. und 2. Jahrhundert und deswegen brauchen wir das Buch heute nicht mehr zu lesen. Das ist keine richtige Einstellung und diese Einstellung teile ich nicht. Nur es ist ganz wichtig zu wissen, dass das Buch Offenbarung erstmal für die 7 Gemeinden geschrieben wurde. Und als diese Leute dieses Buch gelesen haben, sie konnten eine Menge davon abgewinnen. Das Buch Offenbarung ist nicht geschrieben, um die Frage zu beantworten, ob Johannes Paul II. Der letzte Papst ist oder nicht. Das ist nicht das Ziel des Buches. Und das ist wichtig, es zu wissen. Manche Leute lesen die Bibel aus dieser Prämisse, aber das ist nicht das Ziel des Buches. Und das ist wichtig, dass man weiß, wofür ein Buch da ist und wofür eben nicht. Das heißt nicht, dass das Buch Offenbarung nicht einen Ausblick auf die Zukunft gibt. Das nicht. Das ist korrekt. Nur bevor wir über den Ausblick reden, müssen wir verstehen, schließlich wo haben diese Leute gelebt, wo waren diese 7 Gemeinden und welche rein von dem Text her Erkenntnisse wir aus den Kapiteln 2 und 3 erstmal ableiten können. Ja? Schließlich, wenn wir ein Haus bauen, wir beginnen nicht mit dem Dach. Es kann sein, dass es Kulturen gibt, die zuerst das Dach bauen, keine Ahnung. Aber hier in dem europäischen Raum, den ich kenne, man beginnt mit dem Boden, mit dem Fundament. Und erst wenn das Fundament da ist, wenn die Wände stehen, irgendwann muss das Dach auch stehen. Weil ohne ein gutes Dach ist das Haus auf Dauer nicht stabil genug und nicht Lebensqualität, bietet keine Lebensqualität. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum beginnt die 7 Sendschreiben, warum beginnen die mit Ephesus? Leider habe ich euch heute keine Karte mitgebracht, aber Ephesus liegt am Meer. Und Ephesus liegt am nächsten an der Insel Patmos. Das heißt, es gibt ganz pragmatische Gründe manchmal, da muss man nicht eine theologische Wahrheit dahinter vermuten. Und der kürzeste Weg zwischen Patmos und dem Festland der heutigen Türkei ist der Weg von Patmos nach Ephesus. Ja? Die Fähren, ich überspitze jetzt, zwischen Patmos und Ephesus sind öfters gefahren als die Bahnlinie zwischen Patmos und Laodicea. So eine gab es nicht. Von daher, manchmal sind es pragmatische Dinge, ja? Ganz einfache Dinge, die man halt wissen soll. Ich habe es nicht gewusst, war es mir aber wichtig, dass die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, auch mit euch zu teilen. Wenn man alle 7 Gemeinden sich anschaut, auf die Karte, die liegen in einem Kreis. Ja, man kann einen Kreis daraus bilden. Und die Distanz zwischen jeder Stadt, zwischen Ephesus und Smyrna, zwischen Smyrna und Pergamon, zwischen Pergamon und Thyatira, liegt zwischen 50 und 80 Kilometer. Für heutige Verhältnisse ist das keine große Entfernung. Ja, manche Leute pendeln jeden Tag noch mehr bis zum Arbeitsplatz und zurück. Aber für die damalige Zeit, es war schon eine ordentliche Reise, je nachdem, ob man zu Fuß mit einem Pferd oder mit was anderem unterwegs war. Und hier komme ich zu meinem Flipchart. Ich möchte erstmal die Gemeinden aufschreiben, damit ihr sie hier auf der Flipchart seht. Das ist die Gemeinde Ephesus zuerst, dann kommt die Gemeinde Smyrna, dann kommt die Gemeinde Pergamon. Könnt ihr sehen? Pergamon, der Stift ist zu dünn. Jetzt suchen wir mal einen anderen Stift. Jetzt? Okay. Thyatira, Sardes, Philadelphia, und zum Schluss Laodicea. Pergamon, Smyrna, Ephesus. Ich werde jetzt nicht ins Detail über jede einzelne Gemeinde sprechen, sondern heute bekommen wir einen Überblick. Es ist aber wichtig zu wissen, dass die Botschaften an diesen sieben Gemeinden eine bestimmte literarische Struktur untergeordnet sind. Und das ist nicht unerheblich. Es ist schon ein Unterschied, ob ich einen Brief schreibe oder ein Gedicht, ein Referat oder was auch immer. Und noch dazu, es ist schon unterschiedlich, ob ein Text wie Prosa aufgebaut ist oder anderweitig aufgebaut ist. Hier haben wir eine Briefform, die ist auch später sehr, sehr wichtig. Aber noch dazu kommt etwas, was in der Bibel sehr oft vorkommt. Nämlich eine gewisse Struktur, eine gewisse chiastische Struktur nennt sich das. Warum ist das wichtig? Weil die Briefe an die sieben Gemeinden so strukturiert sind, dass inhaltlich diese Gemeinde mit dieser Gemeinde sehr viel gemeinsam hat. Die zweite Gemeinde mit der vorletzten Gemeinde, was gemeinsam hat. Die dritte Gemeinde mit der vorletzte. Und dann bleibt Thyatira in der Mitte. Sieben Gemeinden. 1,7, 2,6, 3,5 und 4. Ephesus und Laodicea befinden sich in ähnlich großer geistlicher Gefahr. Bei Ephesus ist die Lieblosigkeit, bei Laodicea ist die lauwarme Haltung Gott gegenüber. Smyrna und Philadelphia wurden für ihre Standhaftigkeit und festen Glauben gelobt. Beide müssen aber mit dem gleichen Feind kämpfen. Und der Feind ist in Offenbarung 2,9 und Offenbarung 3,9 beschrieben. Das sind diejenigen, die sich Juden nennen. Pergamon und Sardis sind Kompromisse mit ihrem Glauben eingegangen. Und die Botschaft an die Gemeinde in Thyatira ist die längste von allen. Die Gemeinde war äußerst zerstritten und es herrschte keine Einheit dort. Und es ist spannend zu sehen, wie dieses Mal der Chiasmus nicht zu einem positiven Schluss führt, sondern zu einer negativen Entwicklung. Es ist keine Reise nach Jerusalem, nach oben, sondern es ist eine Spirale, die leider mit kleinen Unterbrechungen immer tiefer und immer tiefer nach unten geht. Alle Gemeinden haben ihre eigenen Probleme, die sie überwinden sollen, und Johannes möchte alle sieben gleichzeitig erreichen. Er verfolgt sein Ziel, indem er klar und deutlich über ihre Schwierigkeiten spricht. Gleichzeitig aber ihr Blick auf Jesus richtet und versucht dadurch, ihnen eine neue Glaubensperspektive zu vermitteln. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Die Botschaft an alle sieben Gemeinden ist eine christozentrische Botschaft. Deswegen rede ich darüber. Auch wenn ihr das mit dem Chiasmus vergessen habt, das ist nicht so wichtig, zumindest nicht erlösungswichtig. Der Rest ist aber sehr wichtig. Es ist spannend zu sehen, nicht welche Krisen die Gemeinden hatten. Manchmal haben wir einen problemorientierten Blick. Diese Gemeinde ist konservativ, die andere Gemeinde ist liberal. Diese Gemeinde verliert zu viele Geschwister, die andere Gemeinde hält einen Gottesdienst, der nicht sehr traditionsbewusst ist und so weiter und so fort. Merkt ihr, die Diskussionen, die wir oft über unseren Gemeinden führen, haben mit Problemen zu tun. Oft. Nicht immer, aber oft. Schaut euch alle 7 Sendschreiben an und dann werdet ihr sehen, dass Jesus Christus sich am Anfang bei jeder Botschaft an der jeweiligen Gemeinde vorstellt und die Namen, vorletztes Mal, als ich darüber gepredigt habe, die Namen, die Jesus Christus sich aussucht, sind nicht nur irgendwelche Namen, sondern sie sind auch die Medizin oder es ist der Lösungsansatz, wie die Probleme in dieser speziellen Gemeinde überwunden werden können. Leider Gottes, als Seventh-day-Adventisten haben wir den christozentrischen Ansatz in unserer Kirchengeschichte nicht von Anfang an gehabt. Von Anfang an hatten wir einen ereignisorientierten Ansatz, nämlich wann wird die Wiederkunft Christi stattfinden. Erst 40 Jahre später, nach der ersten Enttäuschung, haben die Adventisten zum ersten Mal, zumindest im Rahmen einer Generalkonferenz, sich die Frage gestellt, wer ist Jesus Christus für uns? Wie geschieht überhaupt Erlösung? Was bedeutet, erlöst zu sein? Genauso wie damals, auch heute, ist die Botschaft an die 7 Gemeinden klar. Die Probleme, die ihr habt, sind gemeinsam. Keine Gemeinde steht allein mit ihren Problemen. Die sind paarweise unterwegs. Nur Thyatira ist genau die ein Sammelsurium von noch mehr Problemen. Aber im Grunde genommen, durch ihren Schwierigkeiten und Kämpfe, die sie haben, die sind nicht allein da. Die Botschaft von Johannes in den ersten 3 Kapiteln ist eindeutig. Gemeinsam in Schwierigkeiten, hoffentlich auch gemeinsam mit Christus und in Christus unterwegs. Das ist auch eine persönliche Botschaft. Und die ist auch wichtig. Wenn wir jetzt anfangen würden, ganz ehrlich über unsere Probleme zu sprechen, bin ich mir sicher, egal wie unterschiedlich sie sind, es werden sich unter uns immer wieder Paare finden, sogar mehr als 2 oder 3 Personen, die sagen, ja, momentan durchlaufe ich auch etwas Ähnliches. Momentan kämpfe ich auch mit einer ähnlichen Situation. Ist bei mir ein bisschen anders, aber im Grunde genommen geht um das Gleiche. Bin ich mir 100% sicher. Wir werden hier unterschiedliche Cluster haben. Es werden Familienprobleme geben, es werden berufliche Probleme geben, für mich finanzielle Probleme. Manche von uns haben Probleme mit ihren Kindern, egal ob sie groß oder klein sind. Irgendwie werden wir uns clustern. Ob in 7 Gruppen, weiß ich nicht, aber in mehreren. Die Frage ist nicht, was sind unsere Probleme? Es ist wichtig, sie zu kennen. Die Frage ist, sind wir christozentrisch unterwegs? Das ist das Entscheidende. Deswegen behaupte ich und wiederhole ich, und ich werde nicht müde, das immer wieder zu wiederholen, das Buch Offenbarung handelt von Jesus Christus, von dem geschlachteten Lamm. Im Zentrum dieses Buches steht das Lamm, nicht das Tier, nicht eine Institution, egal wie sie heißt. Im Zentrum steht das Lamm. Und wenn wir nicht mit dem Lamm vertraut sind, wenn wir das Lamm nicht kennen, wenn Jesus Christus nicht im Mittelpunkt ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, auch als gute Christen, das möchte ich niemandem in Abrede stellen, uns zu verlieren, indem wir permanent nur auf die Probleme gucken. Entweder wir gucken auf unsere eigenen Probleme oder wir schauen auf die Probleme der anderen und sind froh, dass wir besser sind als er oder sie. Und genau dieser Gefahr möchte die ersten 2, 3 Kapitel im Buch Offenbarung unbedingt ausweichen. Die Probleme werden benannt, aber Jesus Christus steht im Mittelpunkt. Das ist der erste Gedanke, der mir wichtig war heute. Ist es verständlich oben? Ja, alles gut. Ich habe es gesagt, es ist schon ein Unterschied, auch bei Briefen, ob ich einen Liebesbrief schreibe, ob ich einen Brief ans Finanzamt schreibe, oder, hilft mir, was für Briefformen gibt es noch, oder an einen Freund, den ich lange nicht gesehen habe. Es gibt unterschiedliche Briefformen. Und ich möchte über die 5 Elemente von allen diesen 7 Briefformen, die uns begegnen, sprechen. Zumindest kurz darauf eingehen. Und ich schreibe hier oben das Format des Schreibens. Oh, alle gute Sachen sind 3, der letzte ist der beste. Gut. Jede Gemeinde hat in erster Linie ein Adressat oder einen Namen. Ich schreibe hier Name. An die Gemeinde, an den Engel der Gemeinde in Ephesus. So beginnt Kapitel 2. Jesus spricht die 7 Gemeinden mit ihren Namen an. Für uns ist das heute ganz normal. Es ist logisch. Und ich kann euch sagen, als Pastor, der Schwierigkeiten hat, sich Namen zu merken, wie oft ich in der peinlichen Situation geraten bin, entweder Namen zu verwechseln oder jemand mit dem falschen Namen angesprochen zu haben. Es ist nicht angenehm. Man entschuldigt sich und nach so einer Situation merke ich mir den Namen für immer und ewig. So funktioniert es bei mir. Es geht hier nicht nur um den Namen Ephesus oder Thyatira oder Philadelphia. Natürlich, bei manchen Namen haben wir auch in der Vergangenheit ein bisschen was dazu gedichtet, was okay ist. Ja, Philadelphia, die Brüderliebe und. Hier geht es um mehr als den einfachen Namen einer Stadt. Wenn Johannes sagt, ich habe einen Brief von Gott erhalten und Gott spricht euch mit euren Namen an, heißt das, dass Gott unseren Charakter kennt. Gott kennt den Charakter diesen 7 Gemeinden. Gott kennt nicht nur die Bezeichnung 7. Tags Adventisten in Ephesus oder in Laodicea. Gott weiß nicht nur, wo das Schild hängt von den einzelnen Gemeinden, sondern er weiß ganz genau, was in der Gemeinde tatsächlich los ist. Er kennt den Charakter der einzelnen 7 Gemeinden. Und die gute Nachricht ist, es ist keine beängstigende Botschaft, er kennt auch unseren Charakter. Er kennt auch unseren Namen. Und er nennt jeden Einzelnen von uns, er spricht jeden Einzelnen von uns so an, wie wir am besten seine Stimme hören können und verstehen können. Oft sagen wir, Gott holt die Menschen dort ab, wo sie sind. Er weiß ganz genau, was mit uns, in uns, um uns herum los ist. Das Zweite, was, ich schreibe hier Charakter. Das Zweite, was in allen 7 Sendschreiben vorkommt, ist die Formel, dieser spricht der oder das sagt der. Das ist die prophetische Botenformel. Das sagt der Herr oder so spricht der Herr. Mit anderen Worten, Jesus Christus spricht zu den Gemeinden und nicht Johannes. Und ich schreibe hier, so spricht der Herr. Warum ist das wichtig? Weil die Geschwister in den 7 Gemeinden in Kleinasien, sie kannten vermutlich noch nicht das komplette, sicherlich nicht, Neues Testament. Für sie war die Bibel das Alte Testament. Und soweit ich weiß, der Kanon, das alttestamentliche Kanon ist ungefähr im 2. Jahrhundert vor Christus abgeschlossen worden. Sie haben die Grundlage, die biblische Grundlage für sich im Kontext des Alten Testamentes entdeckt. Viele waren Juden, manche sind Proselyten gewesen, sind zum Judentum bekehrten Heiden gewesen und. Eine biblische Tradition kommt hier zur Sprache. So spricht der Herr. Das sagt der Herr. Und das ist die Formel, die die Propheten im Alten Testament an unzähligen Stellen immer wieder verwendet haben. So spricht der Herr. Warum ist das für diese 7 Gemeinden wichtig gewesen? Jesus Christus stellt sich hier als die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie. Der Herr, der im Alten Testament geredet hat, der gleiche Herr, spricht auch jetzt nach dem Tod und nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt Jesu Christi. Der gleiche Herr spricht zu uns. Die Prophetie hat sich erfüllt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil wir manchmal auch heute noch mit bestimmten Texten aus dem Buch Offenbarung spekulieren. Wir haben nicht die Antwort, oder zumindest das ist meine Meinung als Petko, adventistischer Pastor, aber meine persönliche Meinung. Wir haben nicht als Siebenten-Tags-Adventisten Antworten auf alle Fragen im Buch Offenbarung. Wir können nicht jede Stelle aus dem Buch Offenbarung deuten, mit hundertprozentiger Sicherheit. Oder besser gesagt, ich kann das nicht. Es kann sein, dass es Spezialisten gibt, die das können. Aber ich kann das nicht. Und ich kenne eine Menge gute Leute, die das auch nicht können. Und sie sagen es auch. Was wir aber wissen, was wir können, ist zu behaupten, volles Vertrauens, dass Jesus Christus, der im Alten Testament durch die Propheten offenbart wurde, der gleiche Jesus Christus ist im Buch Offenbarung. Er ist lebendig und er spricht zu seinen Gemeinden. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Für uns als Nachfolger von Luther und Zwingli und Calvin, wahrscheinlich würden viele Leute sagen, ja, das wissen wir. Ja, das stimmt, das wissen wir vermutlich theoretisch. Die Frage ist aber, was bedeutet das praktisch? Dass der gleiche Jesus aus dem Alten Testament ist der Jesus, der im Neuen Testament zu mir spricht. Ich befinde mich als Christ, als Siebenten-Tags-Adventist in einer Linie, in einer prophetischen Linie. Und über prophetische Linie meine ich nicht einzelne Ereignisse, die ich sofort deuten kann, sondern ich befinde mich in einem Fluss, wenn ich das so zum Ausdruck bringen kann, in einem Fluss. Und dieser Fluss ist deswegen wichtig und lebendig, weil Jesus Christus steht im Mittelpunkt dieses Flusses. Und genauso wie die Generationen vor mir in diesen Fluss eingestiegen sind und mitgeschwommen sind, genauso darf ich auch mitschwimmen in diesem Fluss. Ich weiß nicht, wie lange. Was ich weiß, ist, dass dieser Fluss irgendwann in dem neuen Jerusalem, in der ewigen Stadt, münden wird. Dort ist die Mündung des Flusses. Und dort wird sich alles offenbaren, was die Grundlage unseres Glaubens ist. Deswegen ist das wichtig. So spricht der Herr. Dann kommt ein Teil, und diesen Teil kann ich so benennen, ich kenne. Ich kenne dich. Das ist der Ich kenne dich Teil. 3 Elemente gehören zu diesem Ich kenne dich Teil. Einmal Beschreibung der Situation. Manchmal gibt es Lob für die Gemeinde. Nur Laodicea wird nicht gelobt. Alle anderen Gemeinden, auch die Nummer 4, Thyatira, wird gelobt, obwohl so viel Kritisches an sie auszusetzen ist. Tadel für jede Gemeinde, außer für Smyrna und Philadelphia. Diese zwei Gemeinden werden nicht kritisiert. Und drittens, Ruf zu Buße. Soll ich es aufschreiben? Oder habt ihr es ja gemerkt? Lob, ausgenommen Laodicea. Kritik, ausgenommen Smyrna und Philadelphia. Und der letzte Teil ruft zu Buße. Und das ist ein wiederkehrendes Motiv. Ja? An bestimmten Stellen wird das eine oder andere ausgelassen, aber im Großen und Ganzen, das ist die Art und Weise, wie Jesus durch Johannes zu den drei Gemeinden spricht. Was ist mir hier wichtig? Wenn wir die Gemeinde Laodicea als Beispiel nehmen, sehen wir, dass eine große Kluft zwischen der Selbstwahrnehmung der Gemeinde und der Fremdwahrnehmung Gottes auseinanderklafft. Und an dieser Stelle möchte ich rein jetzt auf der individuellen Ebene sprechen. Ich nehme an einer Fortbildung teil. Wir sind eine kleine Gruppe. Und ich kann euch sagen, liebe Geschwister, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich echtes Feedback bekommen. Wir müssen unterschiedliche Übungen machen. Es wurde meine Körpersprache bewertet. Die Art und Weise, wie ich schaue, ob ich grimmig bin, ob ich ein freundliches Gesicht habe. Und 5 Leute sitzen da, die mir gegenüber wohlwollend sind. Und nach einer halben Stunde haben sie mir ein Feedback gegeben. Zum ersten Mal fing ich an, ohne körperliche Anstrengung zu schwitzen. Weil es mir bewusst geworden ist, dass die Art und Weise, wie ich wirke, anders ist, als ich es mir manchmal erhofft habe. Auch jetzt, in diesem Moment. Die Art und Weise, wie ich zu euch kommuniziere, 7% ist das, was ich erzähle. Das hat mich entspannt wegen meinem Akzent. Ich habe immer so an meine Sprache gedacht. Es ist schon wichtig, ja? Aber es macht 7% aus. Allein die mündliche Botschaft. 39% ist die Körpersprache. Und da kommen noch ein paar andere Dinge dazu. Und das ist nur im Kontext der Kommunikation. Jetzt ist die Frage im Gemeindekontext, ich kenne dich. Was ist unsere Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung? Was ist die Fremdwahrnehmung? Wie nehmen uns die Leute in der Nachbarschaft wahr? Wofür sind wir bekannt? Und. Das sind wichtige Themen, wichtige Fragen. Und manchmal kann es sein, dass die Art und Weise, wie wir uns sehen und die Art, wie die Leute uns wahrnehmen, komplett unterschiedlich ist. Bei einigen Gemeinden war das nicht der Fall. Bei anderen war die Differenz ziemlich groß. Ich gucke auf die Uhr. Wenn wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Es war mir nicht bewusst, nicht direkt bewusst, bei der Ausarbeitung der Predigt, dass Jesus Christus oft oder immer wieder seine Predigten entweder mit dem Satz abgeschlossen hat oder er hat diesen Satz in seine Predigten eingebaut. Ich lese euch die Texte nicht vor, aber es ist Matthäus 11, Kapitel 11, Vers 15. Matthäus 13, die Verse 9 und 43, Markus 4 und so weiter und so fort. Wer Ohren hat, der höre. Und es geht in dieser Punkt, in diesem vierten Punkt, um etwas, was weniger mit Hörschwäche oder Probleme mit dem Hören zu tun hat, sondern mit einer ganz, ganz wichtigen Haltung dem Heiligen Geist gegenüber. Und das ist etwas, was leider die Gemeinden nicht immer praktiziert haben. Es ist eine Einladung, dass der Heilige Geist derjenige ist, der die Ohren oder die Gedanken der Menschen für das Gesagte öffnet. Das jüdische Denken oder die jüdische Religion, auch das alttestamentliche israelitische Religion, ist keine visuelle Religion. Es ist eine audible Religion, Religion, die über das Ohr vermittelt wird. Shema Israel. Es heißt nicht Sehe Israel, sondern es heißt Höre Israel. Das heißt, die Idee des Hörens ist eine ganz, ganz wichtige Idee, ganz wichtige Bedeutung. Und hier ist der Heilige Geist derjenige, der das Hören möglich macht. Nicht das Hören des Gesagten oder des Vorgelesenen, sondern das, was hinter der Botschaft steckt. Und der fünfte Punkt, die Verheißung. Verheißung an die Überwinder. Die Verheißung an die Überwinder. Wer überwindet? Genau. Schaut euch die Verheißungen an. Viele von denen haben mit den letzten zwei, drei Kapiteln des Buches Offenbarung zu tun. Warum? Weil die Verheißung etwas ist, was als Ausblick auf das neue Jerusalem, auf das Paradies im Kontext des gesamten Buches zu verstehen ist. Mit anderen Worten, dieses Element hier, der Verheißung an die Überwinder, ist der Querverweis auf das Ende des Buches Offenbarung, wo Johannes eine Realität beschreibt, die er nicht gesehen hat. Mit Wörtern, die ihm zur Verfügung stehen, mit Begriffen, die er kennt, aber er beschreibt eine Realität, die größer ist als seine griechische Sprache damals. Und das ist die Idee dahinter. Wer überwindet, er wird teilhaben an einer Realität, für die das Lamm sein Leben geopfert hat. Was bedeutet das Ganze für mich, für uns? Ich will den Sack hier zumachen, falls es Fragen gibt. Die Antwort für mich steht im Offenbarung Kapitel 2, Vers 1. Ich habe die letzten Verse im Kapitel 1 gelesen, am Anfang der Predigt und am Ende lese ich Offenbarung 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt der, der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Allein über diesen Text kann man eine neue Predigt schreiben. Aber ganz kurz, warum mir der Text wichtig ist, am Ende der Predigt heute. Jesus Christus wandelt mitten durch die Gemeinden, unter den sieben Gemeinden. Er ist in einer ständigen Bewegung. Er bleibt nicht mal bei der einen Gemeinde und die anderen sechs sind vernachlässigt. Jesus Christus ist bei allen sieben Gemeinden gleichzeitig. Eine enorme Botschaft. Manchmal denken wir, wir sind verlassen. Ist Gott noch da? Unterstützt er uns? Ja, er ist da. Mitten unten unter der sieben Gemeinden. Und der Begriff, der für mich wichtig ist und mit diesem Begriff beende ich mein Thema heute Morgen. Er wandelt. An was erinnert euch dieses Wort? Jesus, der wandelt. Ja, Und ein bisschen später an eine Person, die lebendig in den Himmel genommen wurde, weil diese Person mit Gott 300 Jahre lang gepredigt hat, Vorträge über ihn gehalten hat, gewandelt ist. Enoch wandelte mit Gott. Jesus Christus kommt auf dieser Welt und baut sich nicht ein Büro, ein Office am See Genezareth mit tollem Ausblick. Er ist ein Wanderprediger. Er wandelt durch die Städte, durch die Dörfer. Ein Gott, der mitten unter den Menschen ist, auf dieser Erde. Ein Gott, der als inkarnierter und erlöster und nicht erlöster, auferstandener Gott mitten unter den Gemeinden unterwegs ist. Und dieser Gott wandelt. Und er lädt dich und mich ein, mit ihm was zu tun? Ist logisch. Mitzuwandeln. Wahrscheinlich werdet ihr nicht alles mitnehmen. Muss nicht sein. Für mich war es wichtig, einiges aufzuschreiben, damit ihr zumindest eine gewisse Struktur erkennt und seht. Und es geht mir weniger um die Struktur. Wir sind nicht im Unterricht in Friedensau oder Bogenhofen, Neues Testament, sondern es geht im Prinzip um uns. Gott kennt unseren Charakter, die Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, die Selbst- und Fremdwahrnehmung, die Wirkung des Heiligen Geistes und wieder der Ausblick auf die Zukunft, auf das Paradies. An dieser Stelle wünsche ich euch einen gesegneten Sabbat. Ich sage Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für die Hoffnung, dass du im Zentrum unseres Lebens bist, für die Zuversicht, dich als unseren Erlöser zu haben, für die Art und Weise, wie du zu uns sprichst, uns immer dort abholst, wo wir sind, und auch für das Feedback, was wir immer wieder durch unterschiedliche Wege von dir bekommen. Ich bitte dich, großer Gott, dass wir uns nicht auf das Negative fokussieren, dass wir die Kritik ernst nehmen, aber unsere Augen, vor allem unsere geistigen Ohren nach dir und auf dich richten. Bitte segne jeden Einzelnen von uns heute und schenk uns noch einen gesegneten Sabbatnachmittag. In deinem Namen. Amen.